Mein Predigtext für heute steht in Johannes 12, Vers 24 bis 26 in unserer alten Lutherbibel auf der Seite 179 im Neuen Testament. Ich habe es überschrieben mit das Geheimnis eines fruchtbaren Lebens. Ich lese Johannes 12, 24 bis 26. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt's alleine. Wo es aber erstirbt, so bringt's viel Früchte. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasset, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Lasst mich am Anfang etwas die Situation beschreiben, in der Jesus diese Worte gesagt hat. Im Kapitel vorher in Johannes 11 hat Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Er war ja bereits beerdigt. Er war schon 4 Tage tot. Martha, die Schwester des Lazarus, sagte in Johannes 11, 39 zu Jesus, dass Lazarus schon stinkt, weil die Verwesung in diesen heißen Ländern schneller voranschreitet, als es bei uns der Fall ist. Und Jesus zeigt seine Macht, weil Jesus Gott selber ist. Er ist nach Kolosser 1, 15 das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus braucht keinerlei menschliche Unterstützung oder Wahrscheinlichkeit, um ein Wunder zu vollbringen. Er kann aus toten, verwesten Körpern wunderschöne, neue, lebendige, neugeborene Körper schaffen, ohne Macken und ohne Runzeln. Und dann kommt Johannes 12, das Kapitel, in dem unsere Verse für heute stehen. Es war 6 Tage vor Ostern, damit 6 Tage vor der Kreuzigung Jesu. Jesus war wieder in Bethanien, bei Lazarus, Martha und Maria, die er geliebt hat. Und Maria salbt Jesus die Füße mit einem Pfund Salbe von ungefälschter köstlicher Narde. Das heißt, Maria leert ein Vermögen Jesus über die Füße und sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Judas, der fromme Heuchler unter den Jüngern, ärgert sich über diese Verschwendung von Geld. Er hätte das Geld lieber den Armen gegeben, sagt er. Aber wir wissen, er hatte die Kasse und er hat immer selber Geld auch für sich behalten. Geld, das eigentlich Jesus und den Jüngern gehört hatte. Man wundert sich, dass Jesus überhaupt mit solchen Leuten arbeitet, wie dem Judas. Aber wir brauchen uns nicht wundern, wir brauchen uns nur selber anschauen. Doch Jesus erkennt die Liebe der Maria zu ihm. Ihre Liebe war kein Lippenbekenntnis. Ihre Liebe kam aus tiefstem Herzen. Sie gibt allen Besitz, alles Geld, alles, was sie hatte für Jesus. Sie hatte verstanden, dass alles, was wir hier auf dieser Erde sammeln, verbrennen wird. Und nur das, was wir für Jesus investieren und für Jesus geben, wird in Ewigkeit bei uns bleiben. Und dann lesen wir von den Pharisäern und vom Hohepriester. Sie waren ja verantwortlich für Religion, die Synagoge, den Glauben und sie hatten ungeheure Macht, ungeheuren Einfluss. Und sie sahen, wie Jesus durch die Auferweckung des Lazarus berühmt wurde. Wie viele Juden an ihn glaubten, wird uns berichtet. Viele Menschen sind ihm nachgefolgt. Und dabei kamen die Pharisäer und der Hohepriester, sie bekamen es mit der Angst zu tun. Sie fürchteten sich, ihre Macht, ihren Einfluss zu verlieren. Und so beschlossen sie, Jesus und Lazarus umzubringen. Sie wollten das Werk Jesu stoppen. Sie waren die religiöse Elite und sie wurden zum Werk Satans. So kann das passieren, wenn wir von Macht, Stolz und Hochmut getäuscht werden. Aber schauen wir ja nicht auf die Pharisäer und Hohepriester herunter. Wir sind nicht besser. Wir sind alle in der gleichen Gefahr. Und dann zieht Jesus, begleitet von vielen, von Tausenden von Menschen, in Jerusalem ein. Er reitet auf einem Esel. Alle jubeln ihm zu. Alle rühmen das Wunder der Auferstehung des Lazarus. So etwas hat noch nie einer getan. Die Menschen zeigten ihre totale Begeisterung für Jesus und die Pharisäer, sie waren fassungslos, dass die Menschen alle Jesus nachlaufen. Gegen so eine Bewegung konnten sie nichts ausrichten. Sie hatten keine Chance gegen Jesus. Und dann kommen wir zu Johannes 12, 23. Jesus braucht keine Begeisterung, keine Mehrheit. Er braucht auch keinen Einfluss geltend machen. Er weiß, wie kaputt wir alle sind von der Sünde. Er weiß, dass wir ohne Vergebung in die Hölle kommen, keine Chance haben, vor Gott gerecht zu werden. Deshalb spricht Jesus von seiner Verherrlichung. Und er meint damit seinen bevorstehenden Tod am Kreuz in Johannes 12, 23. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist kommen, dass des Menschen Sohn verkläret werde. Mit dem Tod und der Auferstehung Jesu zeigt Jesus, dass er die Schlüssel der Hölle und des Todes hat. Nur Jesus kann Menschen retten. Nur Jesus kann die Macht Satans brechen. Und das verkündigt er hier. Und dann kommt unser Text für heute. Jesus will vor seinem Tod noch einmal ein paar ganz wichtige Dinge sagen. Was wir hier in Johannes 12 lesen, sind die letzten Worte, die Jesus in der Öffentlichkeit vor den Juden gesagt hat. Danach hat Jesus nur noch zu seinen Jüngern persönlich gesprochen, nicht mehr in der Öffentlichkeit. Interessant ist jetzt die Frage, was Jesus in der Öffentlichkeit vor seinem Tod weiterzugeben hat. Ich glaube, dass diese Verse von ganz entscheidender Bedeutung sind. Denn Jesus beantwortet folgende Frage. Wie lebe ich ein fruchtbares Leben? Wie lebe ich ein sinnvolles Leben? Wie lebe ich ein Leben, das Gott ehrt und ihn verherrlicht? Wie lebe ich ein Leben, das Gott reich belohnen wird? Dazu lese ich 1. Korinther 3, 11. Dort steht, einen anderen Grund kann zwar niemand legen, außer dem, der geleget ist, welcher ist Jesus Christus. Niemand, steht hier, kein Mensch hat einen Grund, ein Fundament oder einen Halt im Leben, wenn er Jesus nicht hat. Du kannst probieren, was du willst. Ohne Jesus werden dich die Krisen deines Lebens aus der Kurve tragen. Spätestens, wenn wir sterben. Denn nur in den Katastrophen unseres Lebens zeigt sich, ob wir einen wirklichen Halt haben, ob wir ein Fundament haben. Deshalb gilt 1. Korinther 3, 11 einen anderen Grund, kann zwar niemand legen, außer dem, der geleget ist, welcher ist Jesus Christus. Und dann erklärt Paulus, wie wir auf dieses Fundament, das Jesus heißt, bauen sollen. In 1. Korinther 3, 12 bis 15 steht, so aber jemand auf diesen Grund bauet, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird's klar machen. Denn es wird durchs Feuer offenbar werden. Und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er des Schaden leiden. Er selbst aber wird selig werden, so doch wie durchs Feuer. Hier spricht Paulus vom Richterstuhl Christi, vor dem alle bekehrten Christen unmittelbar nach der Entrückung erscheinen müssen. Die Entrückung, an der Jesus seine Leute zu sich holt, steht unmittelbar bevor. Wir wissen das. Und vor dem Richterstuhl Christi geht es nicht um die ewige Errettung. Errettet sind alle Christen, die sich bekehrt haben. Vor dem Richterstuhl Christi geht es um deinen Lohn. Um deinen Lohn, der deine ganze Ewigkeit bestimmen wird. Denn deinen Lohn wirst du, für alle Ewigkeit behalten. Deshalb ist dieser Lohn so wichtig. Und Paulus sagt, der Tag Christi, der wird es klar machen, wie Jesus dein Leben hier auf dieser Erde beurteilt. Der Tag Christi wird es klar machen, ob du mit leeren Händen vor Gott stehst oder nicht. Und dann sagt Paulus in 1. Korinther 3, 16 bis 17, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnet? So jemand den Tempel Gottes verderbet, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Jeder Mensch, der sich zu Jesus bekehrt hat, der hat den Geist Gottes. Und wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann sind wir automatisch der Tempel Gottes. Wo Gott wohnt, ist der Tempel Gottes. Und diesen Tempel dürfen wir nicht mit Stolz und Hochmut zerstören. Das ist gefährlich für uns Christen. Denn so jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Bei unserer Bekehrung zu Jesus Christus handelt Gott selber in unserem Leben. Paulus sagt in 2. Korinther 5, 17, darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wer Buße tut, das wissen wir, dem wird vergeben. Apostelgeschichte 3, 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden vertilget werden. Und wer an Jesus glaubt, der wird selig und der hat das ewige Leben. Apostelgeschichte 16, 31, glaube an den Herrn Jesus Christum, so wirst du und dein Haus selig. An Jesus glauben heißt ihm vertrauen, ihm die Tür unseres Herzens öffnen. Denn nur der, der Jesus angenommen hat, ist ein Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12. Und wer ein Kind Gottes ist, der hat automatisch den Geist Gottes. Das ist bei allen bekehrten Christen so. 2. Korinther 1, 21 bis 22. Gott ist's aber, der uns befestiget samt euch in Christum und uns gesalbet und versiegelt und in unsere Herzen das Pfand, den Geist gegeben hat. Wir Christen sind durch Buße und Bekehrung versiegelt mit dem Heiligen Geist. Was versiegelt ist, ist versiegelt. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Sonst wäre es nicht versiegelt. Versiegelt ist ewig. Aber jetzt kommt das große Aber. Aber das heißt nicht, dass wir Christen Frucht für Jesus bringen. Das heißt es nicht. Meine Errettung und meine Frucht gehören nicht automatisch zusammen. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Die neue Kreatur, die Jesus in uns geschaffen hat, kann nur wachsen, wenn Jesus in uns wirken kann und wenn wir ihm gehorsam sind. Epheser 3, 14 bis 19 sagt Paulus, derhalben beuge ich meine Knie gegen den Vater unseres Herrn Jesu Christi, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen und Christum zu wohnen durch den Glauben in euren Herzen und durch die Liebe eingewurzelt und gegründet zu werden, auf dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches das sei die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe, auch erkennen, dass Christum liebhaben viel besser ist, denn alles Wissen, auf das ihr erfüllt werdet mit allerlei Geistesfülle. Es geht darum, so steht es hier, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Es geht darum, in der Liebe eingewurzelt und gegründet zu werden. Das ist ein Prozess, für den wir uns Christen entscheiden müssen. Denn unser Fleisch, unser ganzes Leben ist total kaputt von der Sünde. Wir sind eine elende Kreatur, elende Sünder, wenn wir Jesus nicht Raum in uns geben, wenn er nicht den Vorrang hat. Und die große Frage ist heute in unserem Gottesdienst, wie werde ich stark durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen? Wie werde ich in der Liebe Gottes eingewurzelt und gegründet? Wie geht das? Darauf gibt unser Text für heute eine Antwort. Und ich möchte noch einmal diese drei Verse lesen, die meiner Predigt zugrunde liegen. Johannes 12, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es alleine. Wo es aber stirbt, so bringt es viel Früchte. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Erde hasset, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Mein erster Punkt, Irrwege der Christen zu fruchtbarem Leben. Was ich jetzt beschreibe unter uns Christen, ist der Normalfall. Das kenne ich von mir selber. Die allermeisten Christen glauben, Gott zu dienen, aber in Wirklichkeit dienen sie sich selber. Das kenne ich. Ihrem Ego, ihrem Stolz, ihrer eigenen Vorstellung von Gott, die mit der Bibel gar nichts zu tun hat, ihrer Selbstverwirklichung. Wir alle kennen diese Irrwege, auf denen unser Leben für Gott keine Frucht bringt. Wir sind ständig in der Gefahr, diese Irrwege zu gehen, egal wie lange wir Christen sind. Deshalb müssen wir uns an diesem Punkt ständig hinterfragen. Schauen wir diese drei Bibelverse an. Vers 24, da steht, das Weizenkorn, das nicht stirbt, bleibt allein. Das Weizenkorn sind wir. Wenn wir nicht sterben, wenn wir nur für uns selber leben, dann bringen wir keine Frucht. Wer immer nur sich und seine Ziele im Kopf hat, bringt mit seinem Leben keine Frucht für Gott. Als Christ keine Frucht zu bringen, ist furchtbar. Christen ohne Frucht haben ein kaltes Herz, sie brennen nicht vor Jesus. Sie sind unglücklich in ihrem Glauben, weil der Geist Gottes sich zurückgezogen hat. Die Tatsache, dass Christen ohne Frucht alleine bleiben, führt auch dazu, dass sie alleine ohne Jesus voller Sorgen und Not sind. Christen ohne Christus sind zu bedauern, weil sie die Kraft und Stärke, die ihnen Jesus geben möchte, gar nicht haben. Und dann Vers 25, wer sein Leben lieb hat, der lebt nur für sich selber. Ist ja klar. Der sorgt sich nur um sich, um sein Geld, sein Vermögen, seine Anerkennung, seinen Ruf, seine Ehre, seine Ziele. Und je mehr man um sich selber dreht, desto ärmer wird man als Christ. Wir verlieren nicht das ewige Leben. Aber unser Leben wird aus Sicht der Ewigkeit immer wertloser, immer sinnloser. Wer für sich selber gelebt hat, hat keine Schätze im Himmel gesammelt. Der steht mit leeren Händen vor Gott. Und du kannst nicht beides haben, sagt die Bibel in diesem Text. Du kannst nicht für dich selber leben und für Jesus leben. Das geht nicht. Vers 26, wer Jesus dient, der folgt ihm nach. Und wer Jesus nicht dient, der folgt ihm nicht nach. Unser Ungehorsam Gott gegenüber hat sehr viel mit Stolz und Hochmut zu tun. Wir glauben tatsächlich, es besser zu wissen als Jesus. Wir glauben tatsächlich, dass wir mit unserem Ungehorsam Gott gegenüber im Vorteil sind. Und so sind wir Christen, wie oft, ständig Gott ungehorsam. In der Gefahr sind wir alle. Je frömmer, je schlimmer. Und ein Leben im Ungehorsam Gott gegenüber ist wertlos, sinnlos, ohne Frucht für die Ewigkeit. Ein Leben im Ungehorsam produziert nur Dinge auf dieser Erde, die alle verbrennen werden, und alle vollkommen wertlos sind. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass nicht die Menschen, nicht die Umstände sind unser Problem, nicht diese Gesellschaft ist unser Problem. Wir sind das Problem. Unsere halbherzige Beziehung zu Jesus, unser fortgesetzter Ungehorsam, ist das größte Hindernis Gottes in meinem Leben zu wirken, und bei dir ist es genauso. Fragen wir uns doch selber, wie das bei uns aussieht. Lukas 16, 10 bis 11. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Das ist doch eigentlich klar, oder? Wer im Geringen treu ist, der ist im Großen treu. Und wer im Geringsten Unrecht ist, der ist auch im Großen Unrecht. So ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer will euch das Wahrhaftige vertrauen? Geld ist bei uns Christen ein heikles Thema. Beim Geld hält der Glaubensgehorsam ganz schnell auf. In Maleachi 3, 10 fordert Gott 10% deines Geldes für sich, weil es bereits Gott gehört. Und aus Gottes Sicht steht hier, ist das Geld das Geringste. Das Geringste, um zu zeigen, wie echt unser Glaube ist. Hast du das verstanden? Wer im Geringen nicht treu ist, der ist im Großen nicht treu. Wer im Geld nicht treu ist, mit dem kann Gott in seinem Reich nichts anfangen. Gott droht uns sogar mit Fluch und Strafe, wenn wir das nicht tun. Gott sagt in Malachia 3,9, darum seid ihr auch verflucht, dass alles, euch alles unter den Händen zerrinnt, denn ihr täuscht mich allesamt. Wundere dich nicht, als Christ finanzielle Probleme zu haben, wenn den Zehnten nicht gibst. Du stehst unter dem Fluch Gottes. Und Gott sagt, Malachi 3,10, bringet aber den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Auf diesen Segen will natürlich keiner verzichten. Gott verspricht Segen, die Fülle, offene Himmelsfenster. Mehr kann uns doch keiner versprechen. Aber wir sind fromme Heuchler, wir glauben das nicht. Wir glauben doch tatsächlich, dass wir uns über Gottes Wort hinwegsetzen können. Es besser wissen, was uns Segen bringt. Aber Gott wird uns keinen Ungehorsam durchgehen lassen. Gott drückt bei unserem Ungehorsam, bei meinem Ungehorsam, kein Auge zu. Das sehe ich jeden Tag, wisst ihr? Er duldet keine einzige Sünde in unserem Leben. Er will deinen, stehen auch, werden wir gleich sehen, er will deinen totalen Gehorsam. Tatsächlich, fange endlich an, ihm zu gehorchen. Es gibt noch einen Irrweg, der für uns Christen ein großes Problem ist. Der Irrweg zeigt sich im Umgang von uns Christen mit anderen Christen. Lukas 18, 10 bis 13. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel zu beten. Einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stund und betete bei sich selbst also, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Und der Zöllner stund von Ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Die Haltung des Zöllners sollte unsere Haltung sein. Wir sind immer im Bewusstsein unserer eigenen Sünde. Wisst ihr, ich bin ein elender Sünder. Täglich. Und du auch. Wir haben immer die Haltung der Demut gegenüber anderen. Wie oft lästern wir Christen über andere Christen? Einer schaut auf den anderen herunter. Natürlich können wir nicht gutheißen, was in allen christlichen Kreisen passiert. Aber es ist ein Zeichen großer geistlicher Reife, wenn ich immer meine Sünde im Blick habe. Es tut mir so weh, wenn wir über andere Christen lästern, die nicht immer unserer Meinung sind. Verschwenden wir unsere Zeit nicht darüber, über andere zu lästern. Stattdessen lasst uns in einer Haltung der Buße und Demut Jesus dienen. So wie dieser Zöllner und Sünder. Denn wir sind doch alle zu 100% auf Gottes Gnade angewiesen. Und wisst ihr, wenn ich daran denke, was ich vor 10 Jahren gedacht habe, schäme ich mich heute. Wir sind auf seine Gnade und seine Liebe angewiesen. Wir sind doch nicht besser wie die anderen. Jesus sagt in Lukas 18, 14, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedriget werden. Und wer sich selbst erniedriget, der wird erhöht werden. Die Bereitschaft zur Unterordnung, zur Demut und zum Gehorsam war das, was Jesus uns vorgemacht hat. Daran sollten wir uns orientieren. Und das zeigt sich auch im nächsten Punkt. Frucht erwächst erst, wenn dein Ego gestorben ist. Das ist das Schwerste. Das ist der schwerste Punkt für uns bekehrte Christen. Schauen wir nochmal die 3 Verse an. Vers 24. Ein Weizenkorn muss sterben, um Frucht zu bringen. Das ist unsere totale Selbstaufgabe. Das ist ein Leben, bei dem nur noch das zählt, was Jesus will. So hat es uns Jesus vorgemacht. Er tat nur das, was sein Vater im Himmel wollte. Etwas anderes kam für ihn nicht in Frage. Johannes 4, 34, Jesus spricht zu ihnen, den Jüngern, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Ohne unsere Bereitschaft zum bedingungslosen Gehorsam Jesus gegenüber ist keine Frucht möglich. Nur Jesus in uns bringt viel Frucht und ohne ihn können wir nichts tun. Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können ohne Jesus viel tun, was keinen Wert hat und keine Frucht bringt. Aber das können wir uns sparen. Vers 25, wer sein Leben auf dieser Welt hasset, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Das Leben auf dieser Welt ist so verlogen. So viel Heuchelei, so viel Show. Es wird so viel verdrängt. Dass Gott diese Welt erschaffen hat, ist an der Schöpfung klar zu erkennen. Aber die Welt will es nicht sehen. Keiner kümmert sich darum, dass er in die Hölle kommt, wenn er keine Vergebung hat. Auch 80-Jährige, sie tun so, als würden sie ewig leben. Die Welt ist ein Meister im Verdrängen, ein Meister in der Heuchelei und Lüge. Deshalb sagt Jesus, ihr müsst dieses Leben auf dieser Welt hassen. Ihr müsst endlich anfangen, nur noch für mich zu leben. Es lohnt sich doch nicht, dein Leben etwas herzugeben, was du nicht mitnehmen kannst und was am Ende alles verbrennen wird. Es lohnt sich nicht, für eine verlogene Show und Fassade ein Leben zu verschwenden. Nur wer sein Leben auf dieser Welt hasset, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Der wird es mitnehmen ins ewige Leben. Wir leben nicht für diese Welt. Wir leben für den Himmel, sagt Jesus. Und dann Vers 26 sagt Jesus, wer mir dienen will, der folge mir nach. Wir erinnern uns an Johannes 10, 27, da sagt Jesus, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Jesus will unsere Nachfolge wie Schafe dem Hirten nachfolgen. Sie machen alles, was der Hirte sagt. Sie machen sich nicht Gedanken über das, was der Hirte sagt. Sie hinterfragen nichts. Sie tun einfach alles, was der Hirte von ihnen haben will. Weil sie wissen, nur der Hirte weiß, wo die grünen Auen sind und wo das frische Wasser zu finden ist. Galater 6,14: Es sei aber ferne von mir rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuziget ist und nicht der Welt. Was für ein Wort sagt Paulus hier. Es gibt nichts in unserem Leben, auf das wir stolz sein sollen oder mit dem wir angeben sollen, als allein das Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, der alles für uns bezahlt hat. Wie oft berichten wir voller Stolz, was wir für ein toller Hecht wir sind. Paulus sagt, das sei ferne. Tu das nicht. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Alles ist eine Folge des Todes Jesu am Kreuz, der uns unsere Schuld vergeben hat. Er sagt, es sei aber ferne von mir rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi. Er sagt, ich kann mich nur eines rühmen, nämlich dass Jesus für mich gestorben ist. Alles andere ist ein Geschenk seiner Gnade. Wir sind so kaputt von der Sünde. Wir haben alle den Tod und die Hölle verdient. Also hören wir auf, mit unserer Leistung anzugeben. Das ist Gott ein Gräuel. Und wenn ich der Welt gekreuzigt bin, dann bedeutet diese Welt nichts mehr für mich. Dann ist mir egal, was diese Welt noch anzubieten hat. Es ist alles verlogen. Ich weiß es doch. Alles ist eine vergängliche, hohle Fassade, ohne Sinn, ohne Ziel. Und das Schlimme ist, ohne Bestand. Es vergeht alles, es verbrennt alles. Die Bibel sagt es vorher. Galater 5,24: Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Bevor wir diese Welt verlassen und sterben, muss unser Ich sterben. So will das unser Herr, unser Ego, unser Fleisch. Das ist der Preis der Jesus-Nachfolge. Das ist der Preis dafür, dass wir seine Kinder sind und ihm angehören. Galater 2, Vers 20: Ich lebe aber doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet hat und sich selbst für mich dargegeben. Wenn ich nicht mehr für mich selber lebe und nur noch für Christus lebe, dann geht es nur noch um Christus in meinem Leben. Es geht nicht mehr um das, was ich will, sondern um das, was Jesus will. Und dann mein dritter und letzter Punkt: Gott schenkt viel Frucht, großen Lohn und Ehre vom Vater. Was wir jetzt noch zum Schluss besprechen, sollte uns allen sehr wichtig sein. Denn ein Leben, das Frucht für die Ewigkeit bringt, wird unser Herr Jesus Christus reich belohnen. Er verspricht uns, reichen Lohn zu empfangen, wenn wir für Jesus gelebt haben. Und dieser Lohn, den nimmst du mit in die Ewigkeit. Der wird nie mehr vergehen. Unser Lohn wird uns eine ganze Ewigkeit begleiten. Er wird sogar unsere Ewigkeit bestimmen, weil wir unseren Lohn behalten werden. Leider ist uns das viel zu wenig bewusst. Aber eigentlich gibt es für uns nichts Wichtigeres, als nach reichem Lohn im Himmel zu streben. daran sollen wir unser ganzes Leben ausrichten. Matthäus 6, 19 bis 21 sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Hier haben wir es gehört. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, sagt Jesus. Lebt für den Himmel. Seid euch bewusst, dass alle Schätze dieser Erde vollkommen wertlos sind. Nackt bist du geboren, nackt wirst du wieder gehen. Aber wie geht das mit dem Schätzesammeln? Was bedeutet das für mein Leben? Schauen wir uns nochmal diese drei Verse an. Vers 24, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt, so bringt es viel Früchte. Wir haben darüber gesprochen. Sterben heißt, sich selber aufgeben. Es zählt nur noch das, was Jesus will. Dabei geht es interessanterweise nicht um meine Begabung, die ist gar nicht erwähnt, nicht meine Anstrengung, nicht meine Leistung, das erwähnt Jesus nicht. Jesus braucht deine Fähigkeiten nicht. Was er braucht, sind Menschen, die mit leeren Händen vor ihm stehen und sich ihm zur Verfügung stellen. Das braucht unser Herr. Unbegabte, Unwichtige. Und was dann hier steht, ist ein unglaubliches Wunder, das keiner erwarten kann. Ein kleines Weizenkorn wird eine ausgewachsene Weizenpflanze, die hundertfältig Frucht bringt. Das übertrifft alle unsere Erwartungen. Oh, dass wir das doch endlich verstehen würden. Wer Jesus sein ganzes Leben gibt, wird dieses unglaubliche Wunder erleben. Das verspricht Jesus hier. Vers 25, wer sein Leben auf dieser Welt hasset, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Damit fordert uns Jesus noch einmal dazu auf, dass wir uns von diesem Leben auf dieser Erde nicht blenden lassen. Wir sollen sogar das Leben auf dieser Erde hassen. Wisst ihr, es ist so verlogen. Es ist so unehrlich. Es ist so viel Fassade und dahinter kommt nur hohle Wand. Alles, was wir hier besitzen, was wir hier erreichen, wird verbrennen. Es ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, was du für Jesus tust. Wisst ihr, ich predige mir selber, wenn ich das doch endlich verstehen würde. Alles, was wir für Jesus tun, nehmen wir mit in die Ewigkeit. Ein Leben für Jesus bleibt uns erhalten. Es wird uns sogar eine Ewigkeit begleiten. Wie kann dir das egal sein? Deshalb ist unser Leben in dieser kaputten, vergänglichen Welt, unser Leben für Jesus ist immer das Wichtigste. Und dann hören wir noch in Vers 26, was Jesus denen verspricht, die bereit sind, ihm zu dienen. Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mit mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wer Jesus dient und ihm gehorsam ist, der wird ganz nahe bei Jesus sein. So steht es hier. Was das bedeutet, verstehen wir alle nicht. Wer ganz nahe bei Jesus ist, der hat das wirkliche Leben gefunden. Der erlebt seine Herrlichkeit, seine Freude, seine unbegrenzte Kraft inmitten der Finsternis und der Schwierigkeit, durch die wir gehen. Wer ganz nahe bei Jesus ist, dem kann diese kaputte Welt nichts mehr anhaben. Und dann steht zum Schluss noch, und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wie sollen wir denn das verstehen? Der Schöpfer des Universums schaut uns an mit unserem Versagen und unserer Sünde und unserer Schuld und dann ehrt er uns. Was ist denn das für eine Liebe? Was ist denn das für eine Wertschätzung? Das haben wir doch alle nicht verdient. Aber hier steht es, wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wie oft suchen wir die Ehre von Menschen? Und wir suchen nicht die Ehre Gottes. Ehre von Menschen vergeht. Ehre von Menschen ist vollkommen wertlos. Immer eine Täuschung. Ehre von Menschen hat überhaupt keinen Wert im Himmel. Überhaupt keinen Wert. Die Ehre von Gott ist das Größte, was wir erreichen können. Ehre von Gott ist der Lohn für einen Menschen, der für Jesus lebt. Wisst ihr, nicht für einen Begabten, nicht für einen Klugen, nicht für einen Akademiker, steht alles nicht hier. Für einen Menschen, der sich ganz Jesus zur Verfügung stellt. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Mit leeren Händen zu ihm kommen. Er liebt es, schwache Menschen zu gebrauchen. Versager zu gebrauchen. Danach lasst uns streben. Was Jesus in diesem Text verlangt, ist unendlich schwer. Wir werden das bis zu unserem Lebensende üben müssen. Aber wenn wir bereit sind, ihm zu folgen, ihm zu dienen, unser ganzes Leben ihm unterzuordnen, dann verspricht uns unser Herr die maximale Erfüllung und die maximale Herrlichkeit. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Größeres, als nur noch für Jesus zu leben, der sein Leben für uns gelassen hat, der sein Blut für uns vergossen hat, der uns geliebt hat, bevor wir überhaupt da waren. Deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 17 bis 18, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, jetzt seht, was hier steht, schafft eine ewige, über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Es schafft eine ewige, über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Besser kann man es nicht sagen. Diesen Blickwinkel brauchen wir jeden Tag und jeden Augenblick. Alle Not, alle Anfechtung, aller Widerstand lohnt sich, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, ewige, die endet nie, über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Das hat Gott seinen Kindern versprochen, weil er sie liebt. Lasst uns ihm dienen. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Aufforderung, zu sterben, unser Ego zu beerdigen. Ohne deine Hilfe kriegen wir das nicht hin, Herr. Danke für alle Liebe, für alle Anfechtung, für alle Not, für alle Erziehung, mit der du uns an diesen Punkt bringst. Dass wir endlich verstehen, Herr, dass du das Wichtigste für uns bist. Herr Jesus, wir lieben dich. Wir danken dir für deine Geduld und Gnade. Wir danken dir für deinen Tod am Kreuz. Wir danken dir für dein vergossenes Blut, das alles weggewaschen hat. Amen.